Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Glanzgesprächen. Wir haben uns lange nicht gehört, denn aus verschiedenen Gründen habe ich eine lange Podcastpause gemacht. Warum die Glanzgespräche jetzt doch zurück sind? Wegen euch. Danke für all die Nachrichten und Nachfragen im letzten Jahr. Euer großer Wunsch nach neuen Folgen sowie die stetig wachsende Höreranzahl hat mich so motiviert weiterzumachen und zeigt mir, wie toll die Gespräche mit den Gästen bei euch ankommen. Neben meinem normalen Job und Familienalltag ist die Podcast-Produktion eine sehr aufwendige Arbeit, weswegen es manchmal länger dauert, bis eine Folge fertig ist. Aber ich freue mich sehr, euch nun nach und nach neue Gespräche mit ganz tollen Gästen präsentieren zu können. Wenn ihr meine Arbeit ein bisschen unterstützen mögt, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und Herzen und Support auf Social Media dalasst. Und entschuldigt, wenn ich in der Vergangenheit nicht jede eurer Nachrichten beantworten konnte, ich freue mich nach wie vor über den Austausch mit euch und über jede einzelne E-Mail. Jetzt geht's aber endlich weiter, volle Kraft voraus. Freut euch auf eine wunderbare Folge 18 mit dem Trompeter André Schoch. Und um kurz Werbung für André zu machen, er hat eine ganz fantastische neue CD produziert, zusammen mit dem Stuttgarter Kammerorchester und Susanne von Gutzeit, und es sind nur noch wenige Tage, bis diese CD erscheint. Sie heißt Core und wird am 17.11., also in 5 Tagen, beim Label S-Dur veröffentlicht. Darauf zu hören sind Werke von Hertel, Leopold Mozart, Michael Haydn und Telemann. Lasst euch diese tolle Aufnahme auf keinen Fall entgehen. Werbung. Als Podcast-Unterstützer der 18. Folge mit André Schoch freue ich mich, die Firma Tyne Brass aus Bremen vorstellen zu dürfen. Gegründet wurde das Unternehmen 1972 von den beiden Brüdern und Metallblasinstrumentenmeistern Heinrich und Max Tyne. Sie entwickelten damals eine komplette Blechblaskollektion, von Piccolo-Trompete bis Tuba. Ihr Hauptanliegen war und ist es, die Meisterinstrumente an die SpielerInnen anzupassen und die Vorstellung der jeweiligen SpielerInnen mit einzubeziehen. Viele große KünstlerInnen wissen eben genau diese persönliche und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Tyne Brass sehr zu schätzen. So auch mein heutiger Podcast-Gast André Schoch, der schon seit Jahren auf die Zusammenarbeit mit Tyne Brass vertraut und eine ganze Reihe an Instrumenten der Firma spielt. Andres einzigartiger Klang ist auch ein Resultat der sehr engen und persönlichen Zusammenarbeit und Weiterentwicklung mit der Firma Tyne. Seit 2015 ist Olaf Brandt Teil der Geschäftsführung des gewachsenen Unternehmens geworden. Interessierte BlechbläserInnen können sich in den großen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten in Bremen in perfekter Atmosphäre beraten lassen und Instrumente ausprobieren. Egal ob passionierter Amateur oder Profi, jeder kann bei Tyne Brass in Bremen sein perfektes Instrument finden und natürlich auch Reparaturen oder Wartungen durchführen lassen. Tyne Brass steht für Instrumente auf höchstem handwerklichen Niveau, die sich stetig weiterentwickeln und eine breite Palette für jeden Kundenwunsch bieten. Überzeugt euch selbst und besucht die Firma in Bremen. Max Tyne, Olaf Brandt und das gesamte Team freuen sich über euer Interesse und euren Besuch. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei den Glanzgesprächen, lieber André.
Hallo, liebes Wandchen.
Ich freue mich sehr, 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 denn zum einen sehen wir uns nicht so oft und zum anderen kennen wir uns einfach schon ganz, ganz lange. Und deswegen bin ich total froh, dass du heute mein Podcast-Gast bist. Wir kennen uns tatsächlich mittlerweile sogar schon 14 Jahre. Ich habe nachgezählt. 14 Jahre sind eine lange Zeit und ich würde sagen, wir haben uns eigentlich kennengelernt bei Ten for Brass. Wir sind beide Gründungsmitglieder des Blechbläserensembles und genau, kennengelernt haben wir uns gar nicht da, aber das kannst du ja vielleicht gleich noch erzählen. Aber auf jeden Fall haben wir eine lange Ensemble-Geschichte hinter uns und wenn man sich so lange kennt, dann ist es doch irgendwie eine lange Zeit und ich war, glaube ich, ganz live dabei bei deiner, ja, ich würde sagen, krassen Entwicklung vom Studenten bis zum Ausnahmetrompeter und in deinem Fall kann man das tatsächlich sagen, du bist heute Mitglied der Berliner Philharmoniker, du bist weltweit gefragter Solist und gern gesehener Gast zum Beispiel bei German Brass, einem der berühmtesten Blechbläserensembles, die es so gibt, und unterrichtest derzeit mit einer halben Professur an der Musikhochschule in Mannheim. Ich würde sagen, ein Lebenslauf, der sich sehen lässt.
Ja, danke für die Einführung. Also ich freue mich natürlich total, hier zu sein bei deinem schönen Podcast. Und wir haben uns wirklich vor Ten for Brass kennengelernt. Das war bei der Jungen Deutschen Philharmonie. Ich glaube, das war 2008, wenn ich mir, oder?
Ja.
Und da haben wir Alpensinfonie gespielt. Und in Ochsenhausen haben wir geprobt, in diesem schönen Alpenkloster. Und da haben wir uns kennengelernt. Genau.
Richtig. Schon lange her. Es war ja so die Anfangszeit, gerade angefangen zu studieren. Aber lass uns mal ganz an den Anfang kommen, denn ich wollte dich fragen, also ich weiß, glaube ich, irgendwie dein Lieblingsessen, irgendwie deine Lieblingshobbys, den Namen deines Haustiers, aber tatsächlich weiß ich nicht, wie du angefangen hast, Trompete zu spielen oder warum du angefangen hast, Trompete zu spielen.
Ja, das ist eigentlich, also da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Eigentlich hatte das erstmal gar nichts mit der Trompete zu tun, denn also als ich so 3 war, war ich häufig zu Besuch bei meinen Großeltern. Und, okay. Und mein Opa, der hatte schon seit Kind auf Tanzmusik gespielt, also so Akkordeon, weil seine Eltern, also meine Urgroßeltern, die hatten eine Gastwirtschaft. Mhm. Und da musste er immer abends dann irgendwie zum Tanz Akkordeon spielen. Und das hat er dann Zeit seines Lebens also auch immer weiter gemacht. Und als ich klein war und ihn besucht habe, hat er das natürlich auch immer gemacht. Und da war ich ganz fasziniert, so als 3-Jähriger. Und er hatte dann im Keller noch so ein altes Akkordeon stehen. Das habe ich mir dann immer geschnappt und habe dann da irgendwie drauf rumgespielt mit ihm zusammen. Das klang natürlich ganz furchtbar.
Okay, und wieso ist es nicht das Akkordeon geworden?
Ja,
das wäre ja,
ja
auch
also
was.
Ich habe dann meine Eltern überreden können. Die waren, also meine Eltern sind beide keine Musiker, aber ich konnte sie überreden, ich will unbedingt Akkordeon spielen. Und dann durfte ich mit 6, hat dann meine Mutter gesagt, okay, jetzt kommst du mal mit in die Musikschule, fragen wir mal nach. Und wollten mich da eigentlich zum Akkordeonunterricht anmelden. Und der Musikschulleiter damals, der hat dann aber gesagt, ach, der soll erstmal mit Klavier anfangen, das ist so die Grundlage für alles. Und 2 Jahre später oder so kann er dann auch Akkordeon spielen. Und dann hatte ich eben Klavier angefangen, wie auch schon meine beiden älteren Schwestern. Und genau, und dann habe ich Klavier gespielt und dann aber in der Zeit danach gab es irgendwann ein Dorffest bei uns im Dorf. Ich komme ja vom Land. Und da hat dann quasi die Blaskapelle des Nachbarorts, weil mein Dorf war so klein, es hatte keine Blaskapelle. Also das nächstgrößere Städtchen hatte eine Blaskapelle und die haben bei uns im Ort auf so einem Dorffest haben die ein Konzert gegeben. Und da stand ich wohl 3 Stunden direkt am Bühnenrand und habe nur den Trompeten angeguckt und war also ganz hin und weg.
Das ist ja süß.
Und ab da war irgendwie klar, hey Mama, ich will Trompete spielen. Und habe da meine Eltern genervt. Und dann gab es irgendwann so einen Tag der offenen Tür in der Musikschule. Da bin ich dann hin, zu den Blechbläsern natürlich. Und habe dann da Trompete probieren können. Horn, Posaune, also Trompete ging gut, Horn ging auch noch so okay, Posaune ging nicht so gut, Tuba ging gar nicht.
Okay. Also es war klar.
Ja, okay. Und ich hatte dann, also das hatte ich noch vergessen, vorher, also zwischen diesem Blasorchesterkonzert und diesem Tag der offenen Tür, habe ich meine Eltern so genervt, dass sie mir also zum Weihnachten so eine Plastiktrompete geschenkt haben. Also weißt du, was so gar kein richtiges Mundstück hat. Man pustet nur so Luft rein und dann kommen irgendwie 3 Töne raus mit dem Ventil. Da habe ich schon die Familie, glaube ich, zum Wahnsinn getrieben, weil ich Tag und Nacht damit rumgespielt habe.
Da drauf. Ja, das kann auch richtig anstrengend sein, wenn man Kindern sowas in die Hand gibt.
Und meine Tante kam dann irgendwann an und hat mir so eine richtige Fanfare, so eine kleine geschenkt, also mit so richtigem Mundstück. Ja. Und dann hatte ich da quasi für mich schon die ersten Töne immer. Also für mich ausprobiert, wie kriegt man da Töne raus und da kann man ja verschiedene Töne drauf spielen und so. Mhm. Also ich hatte dann schon so ein bisschen da rumprobiert und dann mit 8, also habe ich dann Trompeteunterricht bekommen. Ja, das war so mein Weg zum Trompetespielen. Ja.
Aber schon der eiserne Wille, unbedingt die Trompete. Dann
ja, irgendwie. Also ab diesem Konzert vorher kam ich auch mit Trompete in Berührung, aber da... Ja. Das war dann, ich weiß nicht, es war irgendwie so Liebe auf den ersten Blick und
schön. So soll's
ab
ja
dann
sein.
War ich nicht mehr abzubringen davon.
War das dann auch so, dass du tatsächlich so motiviert warst, dass du super viel selber geübt hast oder mussten deine Eltern dich viel dran erinnern?
Also es war schon so, dass meine Mutter die war nicht irgendwie, dass sie uns gezwungen hat, aber sie hat einfach darauf geachtet, dass wir regelmäßig üben. Und das war so auch schon mit Klavier so. Ich habe das eigentlich dann immer vor der Schule geübt morgens. Mhm. Und zu Klavier, da musste sie immer ein bisschen sagen, so jetzt komm, jetzt übst du mal wieder. Und bei Trompete war es aber so, dass das eher das Gegenteil war. Also da musste sie sagen, hey, du musst jetzt aufhören, weil du musst jetzt in die Schule. Da wollte ich immer. Und ich hatte natürlich auch das Glück, dass ich einen wahnsinnig tollen Lehrer am Anfang hatte. Und der hat mich so motiviert, Und ja, also irgendwie mich über.
Kannst du sagen, was er gemacht hat, dass du so motiviert
bist? Also erstmal, das war seine Art. Der hatte eine unglaublich positive Art, war fast schon so ein kumpelhaft. Aber trotzdem hat er mich einfach gefordert im Unterricht. Also er hat immer neue Herausforderungen mir gegeben, hat mir ganz viele Aufnahmen gegeben, hat gesagt, was ich mir anhören soll, hat mich hat gesagt, geh mal zu dem Konzert, ach, da spielt German Brass, geh da mal hin und so. Also und ja, hat mir also relativ früh dann CDs gebrannt und oder Kassetten damals noch, ja, weiß cool. ich. Und dann konnte ich da eben ganz viel anhören. Und das hat mich irgendwie von sehr spielerisch, sehr motiviert von Anfang an. Ja.
Und ab wann war dir klar, dass du wahrscheinlich ein sehr großes Talent dafür hast, beziehungsweise ab wann wusstest du, dass du das irgendwie ernster betreiben möchtest, eventuell sogar beruflich machen möchtest?
Ja, lustigerweise war mir das sehr früh klar. Also es gibt heute noch, irgendwie bei meinen Eltern im Keller gibt es noch so ein Plakat. Wir mussten in der Grundschule, ich glaube, das war dritte Klasse oder so, mussten wir ein Plakat machen mit unserem Berufswunsch. Und da war ich weiß gar nicht, wie alt ist man da, 9 oder so. Und ich habe da wirklich drauf geschrieben, ich will Trompeter werden und habe so eine Collage gemacht aus, ein bisschen lustig eigentlich oder peinlich, wenn man das heute sieht. Da ist dann, da sind also Bilder, habe ich Fotos ausgeschnitten von Maurice André und von Miles Davis und Dizzy Gillespie, Reinhold Friedrich, Hockern Hardenberger und habe dann irgendwie geschrieben, ich will unbedingt Trompeter werden. Also das war irgendwie, das war dann irgendwie mein großer Wunsch und ich habe auch gar nicht groß drüber nachgedacht, ob ich jetzt da Talent habe oder nicht, aber es hat mir einfach Spaß gemacht und ich wollte das unbedingt.
Das nennt man, glaube ich, heutzutage Vision Board. Ich glaube, du warst quasi der frühe Erfinder. Heutzutage basteln die Menschen sich solche Boards, um tatsächlich zu sehen, wo soll es hingehen. Irgendwie interessant, dass du das damals schon so gesehen hast.
Ja, also das war sowieso, also ich war so ein bisschen nerdy, glaube ich, als Kind. Ich habe mir dann, also meine Tanten, die haben immer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Die haben gesagt, der Junge ist nicht normal. Der wünscht sich zum Weihnachten und zum Geburtstag immer nur Trompeten-CDs. Das kann doch nicht sein. Der muss doch mal Spielzeug wollen oder so. Und mein CD-Schrank, der wuchs und wuchs und wuchs. Und ich habe dann wirklich, also als ich so 10 war oder so, ich war so Frühaufsteher als kleiner Junge, denkt man heutzutage nicht mehr, aber damals war das so. Und dann war die ganze Familie noch im Bett und ich habe dann irgendwie mir die Zeit vertreiben müssen und ich habe dann immer verschiedene Aufnahmen angehört von verschiedenen Trompetern mit den gleichen Stücken und habe quasi Wettbewerb gespielt. Ich war Jury und ich habe dann die anderen, also ich habe dann die Trompeter bewertet. Also da haben dann so...
Ja, guck mal, das ist eine Geschichte, die hast du mir noch nie erzählt.
Das ist total witzig. Ich habe dann, also das ist total kindlich, ne? Aber ich habe dann irgendwie Wettbewerb gespielt, Maurice André, Reinhold Friedrich, Hockern Hardenberger und Wynton Marsalis spielen jetzt gegeneinander. Und ich habe dann so wie so Notiz gemacht, was ich gut finde bei der Aufnahme und bei der und der und der. Und dann habe ich Punkte vergeben und da gab es immer einen Gewinner. Und dann hatte ich immer einen total schlechten.
Und wer
war das?
Das
war immer,
interessiert uns jetzt.
Ja, das war immer ein bisschen anders. Ne? Und ich hatte ja auch dann immer so ein schlechtes Gewissen gegenüber den anderen, die nicht gewonnen haben. Und aber nein, was ich damit sagen will, eigentlich war das toll, weil ich finde das unglaublich wichtig auch für junge Musikerinnen und Musiker, dass man sich damit auseinandersetzt, was gefällt einem eigentlich und nicht. Und dass man für sich selber eine Meinung entwickelt. Was gefällt mir? Wie will ich klingen? Oder ja, also was gefällt mir stilistisch gut? Und das habe ich natürlich total spielerisch und natürlich auch jetzt nicht auf dem Niveau, aber so als Kind automatisch irgendwie so als Hobby gemacht. Das ist eigentlich ganz lustig.
Ja, aber das ist interessant, weil man heutzutage, glaube ich, schon sagen kann, ich kenne nicht viele Musikerinnen oder Musiker, die so eine eigene und doch so einprägsame Klanggebung haben wie du. Also ich finde, dass du schon sehr speziell klingst und dass man immer, wenn du es auf der Bühne stehst, das Gefühl hat, du weißt ganz genau, was du tust und weißt auch ganz genau, wo du hin möchtest. Ne? Also es gibt ganz viele Leute, die ganz toll spielen, aber bei dir habe ich schon das Gefühl, da ist so ein komplettes Gesamtkonzept hinter, so eine Klangvorstellung, eine Stoßvorstellung, alles, wie man das im Prinzip gerne machen möchte. Es ist interessant, dass du mir das jetzt erzählst, weil irgendwie ergibt das tatsächlich Sinn. Ich meine, es war natürlich super früh, dass du das gemacht hast.
Ja, das war
mit 10, 11. Aber es entwickelt sich natürlich so. Das ist schon so.
Genau, also ich glaube, ich habe mich durch die Aufnahmen natürlich auch klanglich entwickelt oder habe dann so eine, wie gesagt, so Klangvorstellung für mich selber gehabt. Was du jetzt sagst, ist natürlich so, dass man gefühlsmäßig selber nie da rankommt, wie man es gerne hätte. Also wenn man auf der Bühne steht.
Ja, das
oder
ist
meistens,
zum Glück immer so.
Aber ich glaube, dass das schon wichtig ist, also für die Entwicklung auch. Ja, und das ist nach wie vor, später hat man das dann, oder habe ich das dann auch mit anderen Instrumenten gemacht oder mit Sängern oder Pianisten oder so, dass ich mir, oder mache ich heute auch gern, dass ich mir halt einfach Sachen anhöre und wenn ich mich mit irgendwelchen Stücken beschäftige und gucke, okay, was gefällt mir, in welche Richtung geht das? Mhm. Ja, das finde ich schon sehr interessant.
Ja, auf jeden Fall war es damals so, das weiß ich noch, ich hatte ziemlich viel mit den Trompeterinnen und Trompetern aus der Trompetenklasse Hamburg zu tun und damals, als du Aufnahmeprüfung gemacht hast, hieß es, oh, da kommt jemand, der ist total krass, da kommt jetzt wirklich so ein Ausnahmetalent. Das muss ja auch bedeuten, dass du eben während deiner Schulzeit schon wahnsinnig viel geübt hast. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, auch auf viel verzichtet zu haben, aber wahrscheinlich nicht, wenn du in der Materie einfach so drin gesteckt hast, ne?
Also ich war wahnsinnig fleißig, glaube ich. Also gerade noch in der Schulzeit war ich unfassbar ehrgeizig. Wahrscheinlich zu ehrgeizig und zu verkrampft darin, auch im Üben.
Ja.
Aber was du jetzt gerade sagst, also gerade als ich Aufnahmeprüfung gemacht habe, war ich eigentlich gar nicht ein Überflieger oder ein Ausnahmetyp oder so, sondern ich war eigentlich relativ durchschnittsmäßig. Also ich war jetzt wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber ich habe mich dann eigentlich erst später, glaube ich, mehr entwickelt. Also ich weiß noch, als ich in Hamburg angefangen habe in der Hochschule, da war es eher so, dass ich zu den anderen allen hochgeguckt habe und gedacht habe, oh Gott, was spielen die alle? Ich komme hier gar nicht mit. Also das war so die ersten Semester. Und dann hat mir das irgendwie das Umfeld dort, also ich habe mich in der Klasse wahnsinnig wohl gefühlt. Es war eine tolle Klassengemeinschaft. Und Matthias Hülfs hat das irgendwie auf eine sehr unaufgeregte Art und Weise auch toll geführt und mir hat es damals total gut getan, also seine Art und aber auch die Klassengemeinschaft. Wir haben wahnsinnig viel zusammen geübt und dann habe ich mich dadurch und wir haben wahnsinnig viel zusammen Ensemble gespielt und so. Ich habe mich dadurch eigentlich echt befreit und entwickelt.
Ja, trotzdem von außen gesehen warst du schon, als du angefangen hast zu studieren, auf jeden Fall ein Wahnsinnstrompeter. Also das glaube ich schon. Du hast dich dann nochmal unglaublich entwickelt, aber so diese Grundtechnik und all diese Sachen, die hattest du eben schon, so was Leute sich im Studium oft hart erkämpfen, muss man ja sagen, da warst du schon damals sehr fit.
Ja, ich muss auch sagen, so. Die Zeit davor, also in der Schulzeit, ich komme ja vom Land, vom Dorf. Und
da war nichts, ne? Man konnte nur üben.
Ja, Moment, aber das war ja so, dass ich dann irgendwann da aus diesem Dorfsumpf raus wollte und dann war das in meinem Dorf, war das ein Wahnsinn. Wie kann denn jemand nach Karlsruhe auf die Schule gehen? Das sind 30 Kilometer weiter weg. Also wenn man mal irgendwie alle zwei Monate einen Shopping-Ausflug gemacht hat, dann nach Pforzheim, aber nicht nach Karlsruhe. Das war undenkbar. Und der Junge, der fährt da jeden Tag hin. Und da war so ein musisches Gymnasium. Und das war unweit der Musikhochschule. Und ich hatte dann also irgendwann auch dann Unterricht bei Klaus Bräker, der war Assistent vom Reinhold Friedrich damals in Karlsruhe. Der ist mittlerweile Professor in Detmold. Und dann wurde ich eben auch Jungstudent beim Reinhold. So immer in Verbindung mit Klaus Bräker, das war eine super Kombi. Und das war natürlich für mich ein Riesenglück. Also ich bin immer nach der Schule, bin ich direkt in die Hochschule, konnte da mit den ganzen Studenten schon üben und bei den Klassenstunden mitmachen und so weiter. Und das hat mir natürlich, und da habe ich, also damals die Trompetenklasse Karlsruhe, die war fantastisch. Also die haben irgendwie das Blau vom Himmel runtergespielt und dann kam ich und ich war da nicht sonderlich herausstechend oder so gar nicht. Aber ich habe natürlich, mich hat das total angespornt und mich hat das natürlich auch mitgezogen, also mit den viel besseren mitzuüben und so. Und deswegen, also das hat mir natürlich im Nachhinein auch viel Grundlagen und Basic und dann irgendwie für später für die Entwicklung gegeben.
Ja. Ich erinnere mich, wie gesagt, auch noch sehr gut an diese junge deutsche Arbeitsphase. Da bist du nämlich während der Arbeitsphase nach Leipzig gefahren zum Gewandhaus und hast ein Probespiel für die Solotrompete, einen Zeitvertrag gemacht.
Stellvertretende Solotrompete war das, genau.
Auch noch, stellvertretende Solotrompete, genau. Und irgendwie auch krass während so einer Arbeitsphase, wo man natürlich irgendwie tausend andere Dinge eigentlich im Kopf hat. Aber auf jeden Fall hast du es damals auch gewonnen. Und ja, bist im Prinzip ja sehr früh auf eine wirklich große Position gerückt worden. Wie bist du damit klargekommen? Hast du dich in so einer Rolle sofort zurechtgefunden, in so einem riesen Sinfonieorchester auf einmal irgendwie als Trompeter zu sitzen? Wie war das?
Ja, also erstens, diese Arbeitsphase war irgendwie toll, weil wir hatten auch eine wahnsinnig tolle Stimmung da in der jungen deutschen Alpensinfoniephase. Das war wirklich, fand ich eine ganz tolle Arbeitsphase. Und ich weiß nicht genau, ich habe irgendwie so für mich in der Pause zwischen den Alpensinfonieproben so ein bisschen Haydn und Orchesterstellen geübt und du kamst irgendwann her und meinte, was machst du denn da? Und also ich gesagt, ja, ich habe in 3 Tagen da Probespiel, weil man ja ein bisschen hinfahrt. Doch, du spielst mir jetzt mal, morgen Abend spielst du mir vor. Und dann hast du mit mir Probespieltraining gemacht, das weiß ich noch. Du saßt da schon, du saßt da schon ganz entspannt mit einem Bier und ich durfte vorspielen. Und dann weiß ich noch, hast du, also die Stelle kannst du besser. Das machst du jetzt nochmal. Also du hast mich da ein bisschen gepusht, aber es hat ja irgendwie funktioniert, hat ja geklappt. Ja, das war stimmt. Super. Und dann bin ich da irgendwie ganz befreit hingefahren, habe gedacht, wenn es nicht klappt, komme ich halt wieder und spiele Alpensinfonie weiter oder mache ich sowieso. Aber da, ich war da, das war mein allererstes Probespiel, was ich überhaupt in einem Profi-Orchester gemacht habe und genauso ohne Erwartungen und befreit bin ich da hingefahren. Mhm. Und dann hat das irgendwie sehr gut geklappt. Und dann bin ich natürlich so ins Wasser geworfen worden, weil ich hatte jetzt nicht so viel Orchestererfahrung. Also ich hatte eigentlich nur im Landesjugendorchester Baden-Württemberg gespielt, was toll war damals. Da konnte ich natürlich viele schöne Werke spielen. Aber es ist natürlich noch mal was ganz anderes, als jetzt dann junge Deutsche oder so. Und so dieser Arbeitsalltag, dieser Orchesteralltag. Ne? Hm. Und da bin ich gleich ins Wasser geworfen worden und hab viel in der Oper gespielt, das war für mich auch toll, da durfte ich dann also viel Opernerfahrung sammeln.
Ja, das ist natürlich auch schön, das stimmt.
Auch Sinfonieorchester natürlich. Aber natürlich, ja, es war für mich schon damals eigentlich auch Stress, damit klarzukommen. Und ich habe dann für mich irgendwie gesagt, okay, ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich mich ein bisschen entspanne. Und habe damals dann angefangen mit autogenem Training.
Zu der Zeit dann quasi als Stressausgleich
genau.
ein bisschen.
Genau. Also ich habe das dann auch im Orchestergraben, wenn ich viel Pause hatte, gemacht oder so. Das hat mir damals sehr geholfen und mich so ein bisschen runterzukriegen und dann halt, ja.
Kann ich dich da ein bisschen fragen? Also weil ich finde es immer interessant, was machst du da genau? Also ist es so eine Art positive Visualisierung oder vielleicht kannst du es mal für die ZuhörerInnen ein bisschen beschreiben, weil ich glaube, dass sowas natürlich immer wahnsinnig interessant
genau.
ist.
Genau, also autogenes Training an sich ist ja sowas, dass man quasi mit seiner Vorstellungskraft sich Dinge so stark vorstellt, dass man sie wirklich spürt. Also beispielsweise fängt das an, dass man sich also vorstellt, man setzt sich hin und man stellt sich jetzt vor, der rechte Arm wird ganz schwer und wird ganz warm. Und das stellt man sich so sehr vor, dass man das dann auch wirklich spürt. Und so geht das dann quasi so eine Reise durch den ganzen Körper. Und so kann man das dann auch mit dem Herzschlag machen oder mit der Atmung, dass man also eine ruhige, gleichmäßige Atmung kriegt. Und also mir hat es sehr geholfen, dass ich mich dann, wenn man das wirklich regelmäßig übt, das muss man aber regelmäßig üben, also wirklich täglich habe ich das, glaube ich, 3x10 Minuten gemacht oder so. Und dann konnte ich es auch in Stresssituationen umsetzen. Und dann kommt eben dazu, wenn man so in so einem Zustand ist, dann kann man sich, oder dann habe ich mir auch immer so positive Glaubenssätze quasi gesagt, dass ich, wenn ich irgendwelche Zweifel hatte, das quasi nicht den Zweifel verstärkt, sondern quasi den Glauben daran, dass man das wirklich kann.
Wenn du sagst, du hast es auch im Orchestergraben gemacht, also ich habe mich auch viel mit autogenem Training beschäftigt, bedeutet das, dass du quasi zu Hause das für dich geübt hast, quasi sehr schnell in so eine Entspannungshaltung zu kommen und diese Glaubenssätze formulieren zu können und dann im Orchestergraben quasi nur noch das Positive abzurufen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also das
So für den, sagen wir, schnellen
Kick. Genau, also so. Wichtig ist, dass man eben zu Hause für sich in Ruhe, ohne irgendeine Stresssituation, das übt. Also wirklich, dass man das einfach, weiß ich nicht, dreimal am Tag für 10 Minuten macht. Das kann man auch zum Einschlafen machen oder morgens nach dem Aufstehen oder mal in einer Übepause habe ich das gemacht. Und je öfter man das natürlich trainiert, desto besser kann man das dann auch schnell abrufen in einer stressigen Situation. Mhm. Und da kam es dann immer drauf an, also das kommt dann auch auf die Zeit an, die man im Orchestergraben hat, ohne spielen zu müssen. Also wenn ich ganz lange Pause hatte, ja, 20 Minuten, das hat keiner gesehen, da habe ich auch die Augen offen gelassen, dann habe ich das eben im Orchestergraben für mich irgendwie, bin ich das Ganze durchgegangen. Und wenn ich nicht so viel Zeit hatte, dann hat man das irgendwie dieses positive Gefühl da aber auch schnell abrufen können, also diese Entspannung.
Ja. Machst du es heutzutage auch noch oder wird es irgendwann weniger, dass man so sicher ist, dass man es gar nicht mehr so unbedingt braucht?
Also ich mache es ein bisschen anders. Mache ich auch oft auf der Bühne, dass ich mich einfach nur auf meine Atmung konzentriere. Also dass ich mir einfach, dass ich versuche, nur noch an Ein- und Ausatmen zu denken. Es klingt total banal und so ein bisschen doof. Wenn man,
ja, es ist gar nicht so einfach, ehrlich
ja,
gesagt.
Ja, es ist sehr schwer, aber es klingt sehr einfach, wenn man einfach immer nur beim Ein- und Ausatmen bleibt. Weil es kommen so viele Gedanken reingerasselt. Das kann man aber auch trainieren. Also das muss man auch trainieren. Genauso wie das autogene Training, dass man sich zu Hause hinsetzt und das so versucht. Also quasi so eine Atemmeditation quasi. Also man setzt sich zu Hause hin und konzentriert sich nur auf die Atmung, versucht dabei zu bleiben. Und dann merkt man natürlich, es kommen wahnsinnig viele Gedanken plötzlich reingerasselt. Und dass man dann das gar nicht verurteilt oder versucht, sich jetzt einem Gedanken ranzuhängen oder verurteilt, dass man einen Gedanken hat, sondern dass man einfach nur sich wieder zurückholt zu atmen. Das ist eigentlich eine Konzentrationsübung. Und das mache ich schon regelmäßig, aber jetzt hauptsächlich eigentlich so im Alltag, also wenn ich auf der Bühne sitze und irgendwie man hat einen stressigen Tag gehabt und dann sitzt du abends im Konzert und das hilft mir einfach, um Energie zu kriegen und um konzentriert zu sein. Ganz leichte Übung, aber also eine einfache Übung, aber keine leichte Übung. Es ist gar nicht so leicht.
Nee, eine leichte Übung ist es nicht. Ich glaube, man muss es tatsächlich trainieren, aber es hört sich total interessant an, weil das größte Problem, glaube ich, ist ja oft, dass man vor einer schwierigen Stelle, man sieht, die Passage kommt und man denkt, oh mein Gott, jetzt kommt die Stelle, klappt das alles, wie ist der Ansatz, hoffentlich passt es vom Timing. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sich tatsächlich nur auf die Ein- und Ausatmung konzentriert, dass man dann diese ganzen anderen Gedanken beiseite schieben kann. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ja, genau, weil also ich meine, die meisten Gedanken, die helfen einem nicht, glaube ich, in solchen Situationen.
Nee. Die sind überhaupt nicht konstruktiv. Das ist ja das Problem, ne? Man grätscht sich damit ja selber total rein, weil man Gedanken im Kopf hat, die eigentlich gar nichts zu suchen haben.
Und es bringt ja auch nichts, versuchen, den Gedanken wegzudrücken. Das wird man nicht schaffen. Also es funktioniert nur, dass man sich auf einen anderen Gedanken oder auf eine andere Aktivität konzentriert. Und da hilft mir eben, und das liegt natürlich auch bei uns Blechblasinstrument oder Blasinstrument nahe, die Atmung ist halt für mich wirklich eigentlich mit das Wichtigste.
Ja, super interessant. Was ich auch beobachte bei dir, und wahrscheinlich ist das bei dir so ausgeprägt wie bei sehr wenigen Menschen, ist der Punkt, also wir haben schon drüber gesprochen, Disziplin. Also du hast ja selber gesagt, du bist sehr diszipliniert oder warst auch sehr, sehr fleißig. Würdest du sagen, dass Disziplin schon so der wichtigste Punkt ist, wenn man wirklich erfolgreich werden will? Oder würdest du sagen, dass, also ich habe öfter mal im Podcast die Frage gestellt, was ist wichtiger, Talent oder Disziplin? Aber ich habe das Gefühl, wenn man wirklich so viel und so konzentriert übt, dass das einen wahnsinnig großen Effekt hat, oder?
Ja, also ich glaube, der Fleiß ist die Disziplin ist ab einem gewissen Punkt absolut das Wichtige. Es gehört natürlich auch eine Art Talent oder so dazu, dass man bis zu einem gewissen Punkt kommt oder dass man gewisse Möglichkeiten hat. Aber ich glaube, letztendlich bei uns, die wir dann studieren oder dann im Berufsleben irgendwie uns festigen, da ist, glaube ich, die Disziplin wahnsinnig wichtig. Auch vor allem, um das dann über viele, viele Jahre machen zu können. Das finde ich wahnsinnig wichtig und das darf man nicht außer Acht lassen. Also es ist ja bei uns nicht so, dass man etwas mal kann und dann kann man es, sondern du musst es ja auch aufrechterhalten. oder weiterführen.
Ja, das stimmt.
Deswegen, das ist für mich das absolut Wichtigste bei Disziplin oder wenn es um diese Frage geht.
Ja, wenn ich da an dich denke, dann denke ich aber tatsächlich auch immer an den absoluten Drang zur Perfektion oder zum Perfektionismus. Also tatsächlich kenne ich, glaube ich, niemanden, der so perfekt spielt. Jetzt gar nicht in dem Sinne, dass man, du guckst erstaunt, aber du weißt, was ich meine. Ja, nicht umsonst, also gerade wenn du die Piccolo in der Hand hast, keine Ahnung, du bist einfach immer eine sichere Bank und lieferst das tatsächlich immer ab. Also man muss nie irgendwie Sorge haben, selbst bei diesen ganz krassen Konzertprogramm, dass da irgendwas nicht läuft. Vielleicht mal so Hand aufs Herz, das würde mich nämlich tatsächlich interessieren. Wie viele Stunden übst du am Tag?
Puh, da.
Oder vor allem, wie viele, also das würde mich einfach mal interessieren, wie so dein Arbeitsumfang ist. Also, weil du ja auch jemand bist, der immer extrem gut vorbereitet ist.
Ja, versuche ich. Und dass ich natürlich irgendwie annähernd perfekt spiele, das stimmt, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich habe immer das Gefühl.
Nee,
ich habe bei mir genau eben nicht das Gefühl. Aber es ist schon so, dass ich mich natürlich wahnsinnig viel mit dem Instrument und mit Musik beschäftige. Das muss ich schon sagen. Hat im Moment natürlich auch damit zu tun, dass ich sowohl einen Volljob im Orchester habe und noch 50% diese Professur in Mannheim im Moment habe. Das erfordert schon wahnsinnig viel Disziplin, das zu planen. Also, weil ich natürlich regelmäßig in Mannheim sein will. Also ich versuche eigentlich wöchentlich da zu sein. Mal muss ich eine Woche auslassen, wenn wir mal auf Tournee sind oder so. Aber ansonsten versuche ich das wirklich so zu integrieren, dass ich da jede Woche da bin. Und jetzt muss ich natürlich auch noch mal anders planen. Das heißt, wenn ich einen freien Tag habe und gar nichts habe, was im Moment selten der Fall ist, leider, versuche ich eigentlich über den Tag verteilt in kürzeren Einheiten immer wieder zu üben. Also, dass ich mag es auf jeden Fall immer, egal was ist, ich muss mich morgens gut einspielen. Also egal was der Tag bringt, das ist für mich irgendwie so Routine. Da fühle ich mich wohler irgendwie. Das Einspielen ist für mich auch eine Zeit, die ist mir immer wahnsinnig wichtig. Egal, ob ich jetzt Konzert habe oder ob ich unterrichte oder sonst was. Also das.
Wie viel Zeit nimmst du dir dafür?
Fürs Einspielen? Ich nehme mir da zwischen einer Stunde und eineinhalb Stunden, je nachdem.
Dann würdest du sagen, ist das jetzt tatsächlich nur ein Einspielen oder ist es auch so ein grundsätzliches so Basics machen?
Genau.
So ein bisschen Technik, dann doch auch üben und verfeinern wieder und am Laufen
halten? Ja, genau.
Halten.
Es ist so ein, das ist quasi ein Warm-up und geht dann aber auch schon ein bisschen weiter. So meine täglichen Sachen, die ich so brauche, um einfach mich gut zu fühlen und mich fit zu fühlen. Und das ist für mich wichtig, dass ich mir da auch Zeit nehme, dass ich das nicht mit Zeitdruck mache oder Stress mache. Heißt auch nicht, dass ich da jetzt, wenn ich eineinhalb Stunden habe, eineinhalb Stunden durchspiele, sondern ich mache Pausen, ich beschäftige mich dann auch, also wenn ich ganz viel Zeit habe, mache ich auch Atemübungen. Und was ich jeden Morgen versuche, ist, mich so natürlich wie möglich dem Instrument zu nähern. Also das ist eigentlich meine Optimalvorstellung von einem Blechblasinstrument spielen oder einem Instrument spielen überhaupt. Das so natürlich wie möglich zu spielen. Das heißt, auch so ökonomisch wie möglich zu spielen, mit so wenig Spannungen wie möglich oder wie nötig und so frei wie möglich. Also mit einer freien Atmung, mit einem freien Luftstrom, dass ich so wenig Verkrampfungen oder Verspannungen habe, wie ich nur kann, mit einer guten Haltung. Also das sind alles Dinge, die versuche ich jeden Tag für mich abzuklopfen und mich da wieder quasi ganz neu dem Instrument zu nähern. Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Und wenn ich das hinter mir habe, dann mache ich eigentlich immer ein bisschen Pause. Und dann, wenn ich jetzt einen ganz freien Tag habe, dann kommt es natürlich auch darauf an, was ich vorbereiten muss. Aber das kann schon mitunter so sein, dass ich über den Tag verteilt. Also ich messe die Zeit nie, aber das wären dann bestimmt, ich sage jetzt mal zwischen 3 und 5 Stunden können das auf jeden Fall sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel unterrichte in Mannheim, fahre ich immer meistens sehr, sehr früh um 5 oder so morgens los, damit ich, also von Berlin, damit ich um 10 in Mannheim bin. Und dann nehme ich mir eine Zeit, eineinhalb Stunden für mich, dass ich, und dann
Das hat schon oberste Priorität einfach, ne?
Das, ja, also es ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man das nicht außer Acht lässt. Sonst kann man gerade bei so einem Pensum schnell irgendwie irgendwo reinschlittern, was nicht so gesund ist. Und dann beim Unterrichten spiele ich auch sehr viel. Das heißt, wenn ich einen Unterrichtstag habe, bin ich eigentlich den ganzen Tag am Instrument. Und das tut mir auch gut, muss ich sagen. Also das habe ich jetzt durchs Unterrichten auch gelernt. Also ich lerne natürlich durch die Studenten auch ganz viel und man reflektiert nochmal ganz anders. Und ich bin dann aber auch eigentlich fit, weil ich auch den ganzen Tag spiele.
Ja,
und wenn ich jetzt Dienstalltag habe oder Konzerte habe, also Kammermusik oder Orchester oder solistisch, dann kommt es natürlich drauf an, wenn ich jetzt abends ein Konzert habe, kommt es drauf an, wie anstrengend ist das, wie heikel ist das, wie viel ich dann vorher übe. Also das Einspielen ist für mich immer wahnsinnig wichtig, morgens und vor dem Konzert. Also vom Konzert nehme ich mir auch noch mal eine Stunde Zeit, um mich noch mal irgendwie darauf einzustellen. Okay. Je nachdem, wenn ich abends ein heikles Konzert habe, übe ich natürlich nicht den ganzen Tag. Also, na, das...
Naja, ja. Ich wollte gerade fragen, wie das halt ist. Ich meine, ich weiß, dass du sehr viel solistisch machst, dass du natürlich im Orchester spielst und Kammermusik, das ist ja wahnsinnig viel. Was machst du, wenn du zum Beispiel merkst, keine Ahnung, du hast abends Konzerte, du musst eigentlich wahnsinnig viel spielen, bist im Prinzip schon an der Grenze des Plattseins, musst aber trotzdem dein Pensum schaffen. Wie gehst du damit um? Machst du mehr Pausen oder passiert es dir gar nicht, dass du sagst, boah, ich bin platt, müsste aber theoretisch noch das Programm für nächste Woche vorbereiten, müsste noch das und das machen? Oder hast du da so eine gute Waage, dass du so viel spielen kannst und es eigentlich schaffst nicht, dass die Lippe nicht drunter leidet?
Also wenn sowas der Fall ist, und das kommt natürlich vor, also das kommt vor, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, wenn ich jetzt weiß, heute Abend ist ein anstrengendes Konzert und ich muss aber noch das Konzertprogramm für nächste Woche vorbereiten, wo ich irgendwie ein schweres Soloprogramm oder ein Ensembleprogramm habe, dann bringt es nichts, dass ich den ganzen Tag mich platt übe und abends das Konzert platt spiele und dann irgendwie die nächsten Tage auch irgendwie kaputt bin. Das heißt, das habe ich eigentlich gelernt in der Zeit, in der ich habe ja, als ich noch in Hamburg an der Staatsoper war, parallel schon ein Jahr in Berlin gespielt. Das heißt, ich hatte da eigentlich zwei Jobs beide gemacht. Und da musste ich so vorgehen. Also ich habe wahnsinnig konsequent meine Grundlagen gepflegt und habe sehr, sehr viel mental geübt. Also dass ich einfach Stücke erstmal wahnsinnig gut kenne. Also dass ich das im Ohr habe, was ich spielen muss. Dass ich, wenn es virtuose Sachen sind, dass ich die greifen kann, bevor ich sie anfange zu üben oder zu spielen. Und da habe ich immer, oder nutze ich jetzt noch Zugfahrten oder einfach Pausen, wenn ich merke, okay, ich brauche eine Pause für meinen Ansatz, dann übe ich mental. Und das ist für mich zunehmend einfach wahnsinnig wichtig, weil ich kann jetzt nicht jeden Tag irgendwie drei Programme durchspielen, das geht nicht. So.
Ja, eben, das ist ja die Sache, das Pensum an Lippe ist ja einfach begrenzt für das, was du eigentlich quasi üben müsstest.
Und ich glaube, das ist halt, das erfordert Disziplin, dass man einfach intelligent übt. Und dazu gehört für mich auch das mentale Üben. Also, dass man sich eine Aufnahme anhört, dass man sich das am Klavier vorspielt, dass man es ins Ohr kriegt. Oder einfach sich das nur die Noten nimmt und sich das vorstellt. Das
ist gut.
Das ist ein Lernprozess. Ich glaube, den macht man entweder am Instrument beim Üben oder man kann ihn schon vorwegnehmen, indem man es mental übt. Das ist fürs Gehirn, glaube ich, keinen großen Unterschied.
Eigentlich total gut, die Stücke vorher mental zu üben, glaube ich. Also wie du sagst, dass man die ganzen schwierigen Passagen tatsächlich wirklich in den Fingern hat, bevor man ans Instrument geht. Das mache ich auch nicht konsequent. Ich mache es oft so, ich fange an zu üben, merke dann, okay, du müsstest das eigentlich jetzt mal wirklich ganz ordentlich üben, dann reicht vielleicht die Kraft nicht und dann fange ich an, das mental zu machen. Aber vielleicht wäre es andersrum tatsächlich effektiver.
Ja, es ist ja auch so, dass das hängt auch immer von der Zeit ab, die man hat. Ne? Wenn man jetzt mehr Zeit hat, dann macht man das manchmal weniger, weil man nicht so gezwungen ist dazu. Und
das stimmt.
Weil man jetzt nicht
je nachdem,
so,
wie effektiv man vorgehen muss.
Genau, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, hat aber viele Zugfahrten, na, dann nutzt man das automatisch.
Vielleicht würden die Leute sich in der Deutschen Bahn auch freuen, wenn du da einfach mal richtig üben würdest.
Ich kann es ja mal versuchen, aber dann bin ich
vielleicht darfst du umsonst fahren oder so. Oder sie schmeißen dich raus. Eins von beiden.
Das kommt auf meine Tagesform an, wie es klingt wahrscheinlich.
Das stimmt. Apropos Tagesform, ich will noch einmal zur Perfektion zurück, weil wir uns ja eben schon so lange kennen. Und ich muss sagen, wenn ich dich von außen beobachtet habe, vor allem früher, dann warst du mit dir selber, glaube ich, sehr, sehr streng, oder? Kann man das sagen? Also ich habe oft das Gefühl gehabt, wenn dann was irgendwie nicht geklappt hat, dann bist du mit dir selber sehr hart ins Gericht gegangen.
Ja.
Ist das immer noch so oder kannst du das bestätigen? Oder ich fand es immer eine ganz interessante Beobachtung von außen, dass ich immer das Gefühl hatte, dass du doch tatsächlich mit dir selbst am allerstrengsten bist. Gar nicht mit den Leuten drumherum, aber mit dir selber.
Ja, glaube ich, das ist so eine Macke von mir. Ja, kann ich, glaube ich, bestätigen. Hm. Wird ein bisschen besser mit der Zeit. Also, dass man sich so ein bisschen, dass man so ein bisschen merkt, okay, mein Gott, jetzt regt die Sonne über zwei Kratzer auf. Ich meine, es gibt schlimmere Sachen im Leben irgendwie. Und natürlich ärgert man sich manchmal, aber ich kann es mittlerweile schneller abschütteln und man kann sich dann auch manchmal mit ein bisschen Selbsthumor sagen, hey, sag mal, also jetzt komm.
Ja, okay. Also du meinst, es hat sich schon ein bisschen verändert.
Es hat sich ein bisschen verändert. Man wird, also ich bin, glaube ich, ein bisschen entspannter geworden, was das angeht. Wobei natürlich die Grundtendenz ist immer noch so ein bisschen da. Und ich arbeite weiter dran.
Das ist ja immer gut. Ich glaube, es ist tatsächlich auch auf der einen Seite irgendwie was Positives, weil man natürlich das Beste erreichen will. Und dann natürlich mit sich selber irgendwie streng sein muss. Es muss eine gesunde Waage sein,
genau,
ne, zwischen Selbstkritik und irgendwie dann auch mal Fehler zulassen. Und gerade mit so einer Fehlerkultur irgendwie, wie geht man mit Fehlern um, wie lernt man mit Fehlern umzugehen? Du bist natürlich beruflich auch in einem Orchester oder in einer Umgebung, sagen wir, wo es so gut wie keine, beziehungsweise wenn man jetzt von Fehlern überhaupt sprechen will, Fehler gibt. Da denke ich oft drüber nach, wenn ich an dich denke, so, ob man vielleicht so sein muss, dass man selber wenig Fehler zulässt, um überhaupt in so einem großen Klangkörper spielen zu können, der so perfekt spielt. Ne? Also wahrscheinlich ist es tatsächlich auch eine ganz gute Sache dafür.
Ja, also natürlich ist das so, dass bei uns jetzt sehr viel, also fast alles irgendwie immer aufgezeichnet wird. Und
genau.
Man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, weil man halt erstmal, wenn man da so reinkommt, das Gefühl, okay, man ist jetzt ständig unter Beobachtung. Ne? Irgendwie, man gewöhnt sich dran und man kann das auch ein bisschen abschütteln oder man lernt, sich einfach nicht drauf zu konzentrieren, weil letztendlich bringt es ja nichts. Wir wollen ja trotzdem freie Musik machen und das ist sowieso was. Also ich glaube, je freier man Musik macht und je weniger man sich eigentlich jetzt drauf konzentriert, perfekt zu spielen, in Anführungsstrichen. Je mehr man sich auf die Musik konzentriert, umso weniger wird auch schief gehen, also im Normalfall. Ne?
Ja.
Also das ist so, was ich bei mir spüre. Und das ist natürlich aber manchmal, je nach Tagesform, fällt einem das schwerer oder nicht. Also manchmal fühlt man sich natürlich dann auch ein bisschen, ja, also ein bisschen eingezwängter und denkt so, ach Mist, wenn ich jetzt die Stelle irgendwie umlege, dann steht das halt irgendwie die nächsten 50 oder 100 Jahre da im Archiv oder so. Aber ich glaube, man muss einen Weg finden, das so ein bisschen auszublenden. Und
hast du da für dich, würdest du sagen, einen ganz guten Weg gefunden?
Ja, also erstens gewöhnt man sich dran, dann merkt man auch, okay, selbst wenn mal was ist, dann geht die Welt auch nicht unter. Und das andere ist eben, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Also mir hilft das, wie ich vorhin schon gesagt habe, mich auf die Atmung zu konzentrieren. Und dann, ja, ist es auch so, dass mir es immer wieder gut tut, dass ich nebenher auch immer wieder mal Konzerte habe, wo ich eben das nicht habe. Also wo ich wirklich, wo es nicht aufgezeichnet wird, wo ich frei spielen kann, egal, und Risiko eingeht, egal was ist. So gefühlt. Ne? Also letztendlich ist es ja nichts anderes, es ist genauso ein Konzert. Aber deswegen ist für mich auch Kammermusik so wichtig. Das Zusammenmusizieren, dass man das Gefühl hat, man macht das gemeinsam, das hilft auch. Also dass man nicht das Gefühl hat, man sitzt jetzt hier allein und muss irgendwie alles abliefern, sondern man macht gemeinsam Musik und will irgendwas Schönes auf die Bühne bringen.
Wir haben vorhin über Strengsein gesprochen zu dir selbst. Wenn du zu dir selber oft relativ streng bist, bist du es auch mit deinen Studierenden oder bist du es da nicht so? Wie Wie gehst du daran?
Ich glaube schon, dass ich natürlich, ich fordere schon gewisse Dinge ein. Und das ist, glaube ich, auch absolut notwendig. Das wäre schlimm, wenn ich das nicht tun würde. Wie streng, oder ich sage jetzt mal, wie ich mit welchem Studierenden umgehe, das entscheide ich immer je nach dem Studierenden. Also ich gehe da individuell auf die Leute ein oder versuche das, weil ich glaube, jeder braucht auch was anderes. Also ich habe Studierende, die muss man ein bisschen härter anpacken. Und da reicht es nicht, wenn du sagst, hey, das musst du jetzt aber nochmal üben und das war nicht gut, sondern da musst du ein bisschen mehr Druck ausüben. Und der ein oder andere, der den muss man eher motivieren und sagen, hey, du, jetzt entspann dich ein bisschen, weil der ein oder andere ist dann eben auch ein bisschen zu ehrgeizig oder macht sich selber zu fertig. Also da versuche ich immer zu gucken, was hilft jetzt gerade dem Studierenden? Braucht er mehr Unterstützung und Selbstvertrauen? Oder braucht er irgendwie so ein bisschen einen kleinen Tritt? Also das ist...
Ja, das stimmt. Ja, das ist ja total individuell.
Genau, das ist ein bisschen individuell. Das versuche ich auch so zu machen. Aber natürlich gewisse Dinge, die muss ich einfordern. Und das mache ich auch. Also,
was ist dir denn besonders wichtig? Oder was ist für dich so das zentrale Thema, was du gern deinen Studierenden vermitteln würdest? Worauf legst du besonders viel Wert?
Also mir ist es wichtig, dass ich von ihnen eine Begeisterung spüre für die Musik und für das Instrument und dass sie dafür brennen, was sie machen. Das ist mir wahnsinnig wichtig, dass ich spüre, hey, da will jemand. Und selbst wenn der mal eine schwierige Phase hat oder einen schlechten Tag hat, das möchte ich spüren, also dass jemand will, dass jemand fleißig ist, dass jemand von sich aus auch Initiative zeigt und von sich aus Dinge in die Hand nimmt. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig und wird meines Erachtens auch für die Zukunft immer entscheidender, weil wir wissen jetzt noch nicht genau, wie sich alles weiterentwickelt durch Corona, wie sich die Orchesterlandschaft entwickelt. Ich glaube aber, dass es insgesamt sicher nicht leichter wird. Und dass diese Selbstinitiative und selbst Dinge in die Hand nehmen, selbst Dinge gestalten, kreativ zu sein, das wird wichtiger. Weil es vielleicht auch mehr freie Ensembles gibt, weil man insgesamt flexibler sein muss, weil man vielleicht auf mehr verschiedene Richtungen bedienen muss. Das ist was mir sehr wichtig ist. Und wenn das jemand nicht zeigt oder ich das Gefühl habe, da kommt nichts, dann bin ich, was das angeht, sehr, sehr streng. Und dazu gehört auch, dass ich also die Studierenden immer motiviere, hey, geht in Konzerte, hört euch Sachen an. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Aufnahmen Leute kennen, also die Studierenden kennen oder manche auch keine Motivation haben, ein tolles Konzert zu hören. Und es gibt aber auch ganz viele, die das gerne machen und die das von sich aus machen. Und die Leute, die unterstütze ich. Und das ist mir wichtig. Ja.
Ja, schön. Ist tatsächlich zum Beispiel was total Wichtiges, was ich heute immer noch viel mache, ist mir Aufnahmen anhören. Ne? Gerade von Werken, die man vielleicht noch nie gespielt hat, dass man sich wirklich reinhört, wo hat man selber was zu tun, was passiert drumherum. Das ist, finde ich, auch gerade, wenn man da im Orchester sitzt und vielleicht auch gerade, wenn man in einem Probejahr ist und einfach abliefern muss in dem Sinne, dann ist es wahnsinnig wichtig, das Zeug zu kennen.
Total.
Und da wirklich vertraut mit zu sein. Also nicht sich dahin zu setzen und zu denken, ich habe zwar meine Stimme geübt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, es ist einfach was komplett anderes, wenn man da sitzt und vor allem dann auch nochmal was komplett anderes, wenn man sich wirklich reingehört hat und genau weiß, wer spielt mit mir? Was passiert um mich herum?
Absolut. Und ich bin auch kein Freund. Also ich meine, Probespiele muss man natürlich vorbereiten. Das ist klar. Und das ist auch wichtig, dass man natürlich da ein gewisses Training hat und mit der Situation umgehen kann. Aber was ich zum Beispiel gar nicht mag, wenn Studierende ihre Probespiele stellen können, aber überhaupt keine Ahnung haben, was in der Musik um sie rum passiert. Also oder noch nie das Stück angehört haben. Also wenn ein Trompeter noch nie Petruschka gehört hat, oder Don Pasquale nicht weiß, was da im Orchester passiert, das geht nicht. Und da bin ich also auch sehr streng und fordere das ein, also dass sie, weil das ist wichtig. Und
ja, es ist auch richtig.
Und mir ist auch wichtig, dass man zum Beispiel im Studium mal Opern kennenlernt, dass man Opern im Satz arbeitet oder Sinfonien im Satz arbeitet, dass man also nicht nur ein Virtuose auf seinem Instrument wird und Solokonzerte und Probespielstellen abliefern kann alleine, sondern dass man das gemeinsam musizieren lernt. Und das ist ja das, was wir letztendlich auch machen müssen. Und zum Beispiel wir damals mit Ten for Brass, dafür war das genial. Also ich meine, wir haben uns da selbst gegründet. Und ich meine, wir konnten so viel ausprobieren. Wir haben natürlich auch oft diskutiert über musikalische Phrasen, wie man das entwickeln soll. Aber das war toll, das ist wichtig. Ja. Und wir haben irgendwie gemeinsam musiziert und viel zusammengespielt. Und das ist was glaube ich, wahnsinnig wichtig ist.
Auf jeden Fall. Und sich vor allem auszuprobieren. Genau. Ne? Irgendwie die Möglichkeit auch zu haben, sich auszuprobieren, sich auszutauschen, auch sich drüber zu streiten oder damit auseinanderzusetzen, aber einfach dadurch eine Entwicklung zu machen. Und wenn ich das sehe, was für eine Entwicklung das ist, dann ist das schon toll.
Ja.
Ich meine, man wächst einfach unglaublich daran.
So absolut.
Das muss man schon sagen. Ja.
Ja.
Ja, cool. Wobei ich schon glaube, dass du sehr streng sein kannst, wenn ich mir das jetzt so richtig überlege, bin ich vielleicht auch ganz froh, dass ich nicht bei dir studieren muss.
Ja, also ihr musstet natürlich einiges mit mir mitmachen, ich weiß. Und
Na, wobei, man hat immer gemerkt, wenn André jetzt kippt, gleich die Stimmung. Entweder hast du deine lustigen 5 Minuten oder deine strengen 5 Minuten. Über die lustigen wollen wir gar nicht sprechen, dann ging gar nichts mehr, würde ich sagen.
Da ist aus. Ja, da ist wirklich aus.
Da ist aus,
da,
ja.
Da kann man nichts mehr machen.
Nee. So in Richtung Ende hin wollte ich dich noch eine Sache fragen. Und zwar, wir haben vorhin darüber gesprochen, was du machst, wenn du platt bist oder wie du dann übst. Und ich habe es mal in einem anderen Podcast erwähnt, deswegen bin ich das den ZuhörerInnen so ein bisschen schuldig, da nochmal nachzuhaken. Ich bilde mir ein, oder zumindest glaube ich, dass ich sie von dir habe. Also ich weiß, dass ich die Übung von dir habe, aber ich bilde mir ein, sie richtig zu machen, weiß es aber tatsächlich gar nicht so genau. Diese besagte Knusperübung. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob du das Geheimrezept irgendwie verraten möchtest, aber es ist schon richtig, dass das quasi eine kleine Übung ist, um sehr platte Lippen wieder zum Schwingen zu bringen.
Ja, oder? Also ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, diese Übung macht einen nicht mehr, also macht einen wieder ganz frisch. Ich mache zum Beispiel, wenn ich ganz platt bin, ich mache immer tiefe Clarks. Übung. Also tiefe Clarks erstmal relativ schnell, erstmal gebunden und dann den nächsten Durchgang gestoßen und dann Doppelzunge. Und dann funktioniert das meistens, wenn ich richtig platt bin, nicht so gut und dann mache ich das ein bisschen und irgendwann funktioniert es wieder und dann habe ich eigentlich wieder ein besseres Gefühl nach einer gewissen Pause. Und dann kommt diese Knusperübung, die finde ich auch gut, um vor allem so ein bisschen wieder so eine Feinheit zu bekommen für den Ansatz.
Ja, genau, für so ein Feingefühl. Genau, ne? Wenn man das Gefühl hat, das Feingefühl ist einem so ein bisschen flöten gegangen. Ich mache das auch, wenn ich zum Beispiel gar nicht so, also sagen wir im Idealfall hätte man die Zeit, sich 1,5 Stunden einzuspielen. In meinem Fall ist das zwar nie so lang, aber man ist nicht ganz optimal eingespielt oder man hat das Gefühl, die Lippe funktioniert nicht so ganz, wie man es gerne hätte für, sagen wir, leise, hohe, feine Einsätze. Dann mache ich das tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, man gewinnt dadurch so eine gewisse Feinheit wieder.
Also es ist eigentlich, man nimmt das Mundstück und das ist der vorderste Zipfel der Lippe.
So das Lippenrot, ne?
Und ist eigentlich die langsamste Schwingung, die man machen kann, oder? Also es ist so ein...
Ja, gut beschrieben, ja.
Und dann knuspert das so schön und man kriegt eben... so ein schönes Gefühl auf den Lippen.
Ja, also es sollte auf jeden Fall jeder mal ausprobieren, weil ich finde, das ist eine ganz tolle Übung und man macht das nämlich nie, weil man ja, klar, man macht Buzzing und so, aber man macht nie, dass man so ganz, ganz langsame Schwingen, es sind ja im Prinzip sehr langsame Schwingen.
Genau,
ne?
Es ist eigentlich die langsamste Schwingen,
ist nicht dieses schnelle Buzzing-Geräusch, auch was man kennt, sondern es ist ein sehr langsames, ja wirklich ein bisschen knusperndes Geräusch.
Ja.
Okay, also Deswegen, ich finde das eine tolle Sache, weil mir die tatsächlich wahnsinnig viel hilft. Und deswegen dachte ich, müssen wir die einfach im Podcast nochmal kundtun.
Stimmt.
Sehr gut.
Die Knospe.
Jetzt habe ich dir wahrscheinlich dein größtes Geheimnis
entlockt. Ja, jetzt bin ich aufgeflogen.
Ja. Jetzt können sie alle so spielen wie du ab morgen. Nee, alles gut. Mensch, ich bedanke mich total für das tolle Gespräch. Ich fand es super schön, irgendwie einfach auch mal wieder länger mit dir gesprochen zu haben.
Ja, ganz meinerseits.
Aber auch so viel zu erfahren. Und ich glaube, dass irgendwie ganz viele tolle Denkansätze sind für die ZuhörerInnen. Und zum Abschluss, um das Ganze abzuschließen und den Bogen zu schließen, wobei ich jetzt ja höre, dass du als Kind einfach wahnsinnig intrinsisch motiviert warst und schon ganz früh motiviert warst, auch Berufstrompeter zu werden. Aber was glaubst du, wärst du geworden, wenn du nicht Trompeter geworden wärst? Weil das weiß ich nämlich auch nicht. Haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Das würde mich mal interessieren.
Das ist eine schwierige Frage. Also ich hatte nie so richtig eine, wie soll ich sagen, eine Alternative. Ich glaube, also ich habe nämlich lange Zeit bis zum Abi auch sehr intensiv Klavier gespielt. Nebenbei. Mal. Also ich habe zum Beispiel, was war ein Tipp, vielleicht kann man das ja irgendwann mal zusammen machen, habe ich, also da müsste ich jetzt aber wieder richtig üben, habe ich nämlich seit meinem Studium eigentlich nicht mehr, habe ich Hindemith Hornsonate begleitet. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche. Oh, es gibt zwei, ne?
Das ist schwer.
Es gibt zwei, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, welche. Kann das sein A-Dur? Ich weiß gar nicht mehr.
A-Dur gibt es nicht.
Nee, was gibt es denn? F-Dur und
S-Dur. Dann
war es F-Dur.
Oh Gott, jetzt blamier ich mich hier. Ich weiß gar nicht, oder Edu?
Ja, auf jeden Fall eine von denen habe ich dann begleitet zum Beispiel. Und das ist schon schwer.
Das ist super schwer am Klavier.
Also ich habe relativ intensiv Klavier gespielt und da war ich nie ehrgeizig zum Beispiel. Und habe immer so auf den letzten Drücker vor den Konzerten irgendwie schnell noch geübt. Aber ich war auch nie ansatzweise nervös und deswegen lief das dann irgendwie auch immer
vielleicht
ganz gut.
Vielleicht wärst du Pianist geworden.
Also ich wäre vielleicht so, weiß ich nicht, zum Pianisten hätte ich es sicher nicht geschafft, zum Konzertpianisten, aber ich wäre vielleicht, weiß ich nicht.
Hornchorrepetitor,
ja. So, das wäre mein Alternativweg gewesen.
Das wäre doch nett gewesen. Vielleicht finden wir ja irgendein Label, was eine CD mit uns machen will.
Ja, also sonst verdreiben wir uns selber, das kriegen wir auch hin.
Sehr gut. Das wäre doch mal ein Projekt für die Zukunft. Schön. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich. Alles, alles Liebe und Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf das ein oder andere Kaltgetränk.
Das würde mich auch freuen.
Liebe Grüße an Quattro und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Ja, Quattro werde ich grüßen und dann wünsche ich dir auch noch einen ganz schönen Tag und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Gut, ciao.